Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, Bibelleser kennen das. Was wir da lesen, kann plötzlich wie ein Blitz bei uns einschlagen. Unvermutet fühlen wir uns ganz persönlich angesprochen. Der Text trifft haargenau die eigene Lebenssituation. Urplötzlich und ohne Vorbereitung steht man auf dem Prüfstand. Heute vielleicht nur durch drei Verse aus einem Brief des Apostels Paulus. Paulus schreibt diesen Brief an seinen Freund und Schüler Timotheus. Es wird angenommen, dass es der letzte Brief ist, den er vor der Hinrichtung schreibt. Er sitzt angekettet und einsam im Kerker in Rom und weiß oder ahnt, dass er bald sterben wird. Das Gerichtsverfahren gegen ihn läuft bereits. Voller Sehnsucht möchte er Timotheus vor dem Tod noch einmal sehen. Er möchte sein geistliches Erbe weitergeben. Und auch deshalb wird der zweite Timotheusbrief oft als sein geistliches Testament bezeichnet. Es gibt kaum zwei Männer im Neuen Testament, die so eng miteinander verbunden waren wie Paulus und Timotheus. Paulus nennt ihn seinen lieben Sohn. Wahrscheinlich hatte sich Timotheus im Städtchen Lystra während der zweiten Missionsreise von Paulus für Jesus entschieden. Paulus schreibt später von einer Gnadengabe Gottes, die er bei Timotheus entdeckt hatte, der Befähigung zum Gemeindedienst. Deshalb hatte er sozusagen als geistlicher Vater sein Schützling mit wichtigen Sonderaufgaben beauftragt, um in neu entstandenen Gemeinden nach dem Rechten zu sehen. Und nun hatte Timotheus mehrere Probleme. In einigen der von ihm betreuten Gemeinden kriselte es. Nicht nur wegen der ersten römischen Christenverfolgungen. Nein, mehrere Gruppen in diesen Gemeinden machten sich das Leben gegenseitig schwer. Sie wirkten spaltend. Die frohe Botschaft von Jesus Christus war wegen theologischer Streitigkeiten in den Hintergrund getreten. Ich lese den heutigen Predigttext, das, was Paulus im Gefängnis in dieser Situation an seinen geistlichen Ziehsohn schreibt, und wir können es mitlesen. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat, in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss, auch in dir. Eindeutig will Paulus mit diesem Brief dem treuen Mitarbeiter Mut machen, trotz aller Widerstände seine Arbeit fortzusetzen. Der Brief enthält keine allgemeinen Anweisungen für das Gemeindeleben wie in vielen Briefen des Apostels, sondern er ist ein rein seelsorgerliches Schreiben an den Freund und Mitarbeiter, der zurzeit in Ephesus arbeitet. Zwischen den beiden besteht trotz des Altersunterschieds ein besonders herzliches Verhältnis. Es werden in Vers 4 sogar Tränen von Timotheus genannt. Wahrscheinlich sind damit dessen Abschiedstränen nach dem letzten Zusammentreffen gemeint. Im Text gibt uns ein Satz den Einblick in eine kleine Familiengeschichte. Sie ist eine Glaubensgeschichte. Unser Thema heute. In Vers 5, ich wiederhole ihn noch einmal, schreibt Paulus, denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat, in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Paulus lobt den ungeheuchelten Glauben der drei Familienmitglieder. Was er damit meint, werden wir gleich untersuchen. Aber zuvor wollen wir uns drei Fragen stellen. Und jeder mag sich jetzt kurz erinnern. Wie bin ich eigentlich zum Glauben gekommen? Was macht meinen Glauben aus? Und was gehört für mich zu einem Leben im Glauben dazu? Lass uns über diese Fragen ein wenig nachdenken. Der kleine Einblick in die Familiengeschichte von Timotheus kann uns dabei helfen. Nehmen wir also die Fragen nacheinander auf. Erstens, wie Menschen zum Glauben finden. Es werden Mutter und Großmutter von Timotheus mit ihren Namen genannt. Die beiden waren typische Frauen ihrer Zeit. Sie waren Jüdinnen. Jedoch in ihren Familien hatte die religiöse Tradition vermutlich keine große Rolle mehr gespielt. Eunike und Lois, das sind keine frommen hebräischen, sondern moderne griechische Namen. Irgendwann aber haben die beiden Frauen wohl die Botschaft von Jesus Christus gehört. Sie kamen zum Glauben an ihn. Er hatte ihnen die Schuld abgenommen und ihr Leben dadurch verändert. Sie erhielten Frieden mit Gott. Und in dieser Atmosphäre wuchs Timotheus bei ihnen auf. Dieses Umfeld schützte ihn. Schützte ihn vor Irrwegen, zum Beispiel vor dem Götzendienst in den römisch dominierten Städten mit ihren vielen Versuchungen und Ausschweifungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mutter und Großmutter dem jungen Timotheus von ihrem Glauben erzählt haben. Dass sie erzählten von Jesus, ihrem Heiland, und dass er hörte, wie sie geistliche Lieder sangen, und dass sie mit ihm und für ihn beteten. Das alles ging nicht spurlos an Timotheus vorbei. Es prägte ihn. Der Grundstock zum Glauben können war durch die Großmutter und die Mutter bereits gelegt worden. Es musste nach seiner Bekehrung nicht bei Null angefangen werden. Heute übernehmen viele Mütter und Großmütter bei ihren Kindern und Enkeln diesen wichtigen Dienst. Daheim oder in der Gemeinde. Ein Lob auf die, die an dieser Stelle eine ganz wichtige Rolle spielen. Väter und Großväter natürlich auch. Allerdings, nur am Rande erwähnt, es ist schon bezeichnend, dass Paulus hier nur die Frauen erwähnt. Vom Vater des Timotheus wissen wir lediglich, dass er ein griechischer Heide war. Da ging offensichtlich ein Riss durch die Familie. Es wird für die Frauen nicht leicht gewesen sein, allein im Haus auf der Seite von Jesus zu stehen. Der Spott, die Ablehnung oder schlimmer noch, die Gleichgültigkeit des Partners oder der Verwandtschaft sind nur schwer auszuhalten. Erfahrungen, auch heute noch. Deshalb noch einmal ein Lob auf Großeltern und Eltern, auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch heute in dieser Stunde in den Kindergottesdiensten der Kirchen. Ein Lob für die, die Kindern von ihrem Glauben erzählen, die ihnen Glauben vorleben und damit weitertragen. Ich bin überzeugt, das ist eine der wichtigsten und schönsten Aufgaben, die wir haben, Heranwachsende für Jesus zu begeistern. Wir zeigen damit Verantwortung. Sollen Sie doch einmal unsere Plätze einnehmen. Eine Kernaufgabe jeder Gemeinde. Haben wir noch die heutige Textlesung aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6 im Ohr? Wenn dein Sohn dich künftig fragt, was Zeugnisse und Ordnungen bedeuten, dann sollst du ihm sagen und so weiter und so weiter. Und dann folgen Erwähnungen von Zeichen und Wundern, die zur Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei führten. Daran soll sich das Volk Gottes immer erinnern. Wichtiges muss weitergesagt werden. Die Einhaltung dieses Gebots ließ Israel über Jahrtausende hinweg überleben. Bis zum heutigen Tag. In der deutschen Gesellschaft ist es seit langem nicht mehr selbstverständlich, dass der Glaube an Gott von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Mehrheitlich hat das völlig aufgehört. Es wird noch nicht einmal ein Tischgebet gesprochen. Gott spielt eben keine Rolle mehr. Kinder aber werden auf diese Weise nicht zum Glauben geführt. Zum Teil, weil einfach kein Glaube da ist, der weitergegeben werden könnte. Zum Teil auch, weil Eltern oder Großeltern nicht wissen, wie sie das machen sollen. Denn sie haben nicht gelernt, über ihren Glauben zu reden. Es besteht hier Lernbedarf. Einige werden jetzt denken, ich habe doch meinen Kindern auch die biblischen Geschichten erzählt und sie zur Sonntagsschule mitgenommen, habe ihnen die Jesus-Geschichten erzählt und anderes aus der Bibel. Auf einmal wollten sie doch nichts mehr davon wissen und gingen dann ganz andere Wege. Ich las von einer Frau, die klagte, immer und immer wieder habe ich mit meinem Sohn über Gott geredet, aber er will nichts mehr davon hören. Ihr wurde geantwortet, wenn Sie nicht mit Ihrem Sohn über Gott reden können, dann reden Sie doch mit Gott über Ihren Sohn. Ich weiß, wegen dieses Kummers wird in manchen Familien viel gebetet, vielleicht sogar geweint. Ich möchte aber denen sagen, die ähnliche Enttäuschungen erlebten, ihr habt das eure getan. Glaube lässt sich nicht erzwingen. Es gibt hier keinen Automatismus. Glaube lässt sich auch nicht vererben. Jeder Mensch muss, auch wenn er in einer frommen Familie aufgewachsen ist, die eigene Entscheidung für Jesus treffen. Gläubige Verwandte zu haben, ist kein Garant für den eigenen Glauben. Letztlich sind wir auch hier immer wieder auf Gottes Gnade angewiesen. Wie finden Menschen zum Glauben? Ganz wichtig sind dabei immer andere Menschen, innerhalb und außerhalb der eigenen Familie, die auf dem Weg zum Glauben begleiten, die Schritte des Glaubens mitgehen, so wie es bei Timotheus der Fall war. Vorbildlich hatte mein damaliger Jugendleiter uns von seinem Glauben an Jesus erzählt. Er wurde mein Seelsorger. Ich vertraute ihm. Bei ihm kam ich zum Glauben an meinen Erlöser. Und es kamen später andere hinzu, Männer und Frauen, die mir in Glaubensfragen weiterhalfen. Augenzwinkernd, aber nicht grundlos, die Bemerkung: Es gehört auch etwas Zurückhaltung dazu, wenn wir im Beisein Nichtgläubiger allzu kritisch über Gemeindedinge sprechen. Wir wollen doch Orientierungspunkte, Wegweiser zu Gott hin sein und nicht in Sackgassen führen. Ein zweiter Aspekt in unserer kleinen Familiengeschichte: Was kennzeichnet den Glauben? Was macht ihn aus? Paulus schreibt vom ungeheuchelten Glauben, der bereits in der Mutter und Großmutter wohnt. Ungeheuchelt ist der Glaube also, ungefärbt, heißt es in anderen Übersetzungen, ohne falsche Farben, das heißt ohne Vorspiegelung falscher Tatsachen. Echt, authentisch, heißt das heute in moderner Sprache. Und die Frauen und auch Timotheus machen also kein Theater mit ihrem Glauben. Sie gaukeln nach außen hin keinen Glauben vor, den sie nicht haben. Sie leben ihren Glauben so, wie er ist. Sie setzen keine fromme Maske auf, die eigentlich gar nicht zu ihnen passt. Sie müssen auch nicht ihre Zweifel verbergen, wenn sie mal welche haben. Sie müssen nicht Glaubenshelden spielen. Gott braucht keine Helden oder Heldinnen. Er braucht Menschen, die sich ihm anvertrauen und in deren Schwachheit er mit seiner Kraft mächtig sein kann. Auch das nach einer paulinischen Aussage. Und von diesem ungeheuchelten Glauben heißt es nun, dass er in Luis, Eunike und Timotheus wohnt. Das ist also kein Besucher, der nur am Sonntag mal vorbeischaut, sondern er ist ein Bewohner, der auch im Alltag da ist. Ein Glaube, der uns Sonntagvormittag in den Gottesdienst führt, aber am Montag keine Rolle mehr spielt, wohnt nicht in uns. Der ist höchstens ein Besucher, der irgendwann höflich, aber klar hinaus komplimentiert wird. Jesus aber, mit dem wir im Glauben verbunden sind, will auch noch unter der Woche bei uns gegenwärtig sein, will alle Tage von uns aufgenommen werden. Und noch eines schwingt im Wörtchen wohnen. Ein Bewohner beschränkt sich ja normalerweise nicht nur auf ein oder zwei Zimmer in der Wohnung, sondern er bewohnt jeden Raum. Gibt es Räume, die ihm verschlossen bleiben? Jesus erhebt Anspruch auf jeden Raum in meinem Leben. Gibt es Bereiche, meines Lebens, wo ich denke, da sollte ich ihn besser nicht hineinlassen. Da ist zu viel Schmutz, zu viel Unordnung. Jesus tut nichts lieber, als unordentliche und schmutzige Räume aufzuräumen und sie zu renovieren. Ich weiß, wovon ich an dieser Stelle bei mir rede. Was kennzeichnet also den Glauben, von dem Paulus hier schreibt? Antwort: Der Glaube soll echt sein, kein Theater, keine Maske, ungeheuchelt mit allen Stärken und Schwächen. Und weiter: Der Glaube umfasst alle Tage, auch Zeiten, in denen wir zuweilen die Unbegreiflichkeiten Gottes aushalten müssen. Ein drittes lasst uns zum Schluss noch untersuchen, nämlich wovon der Glaube lebt. Eine erste Teilantwort finden wir ebenfalls im heutigen Predigtext, nämlich Glaube lebt von der Gemeinschaft. Oma Luis, Mama Eunike und Sohnemann Tim lebten ihren Glauben offensichtlich gemeinsam. Echter Glaube ist immer Gemeinschaftssache, sucht immer die Gemeinschaft. Weil wir uns im Glauben gegenseitig ergänzen, gegenseitig tragen, gegenseitig fördern und auch korrigieren. Von wegen, Glaube ist Privatsache. Das ist eine Behauptung, die Mode wurde für manche Menschen, jedoch der Anfang vom Ende ihres Glaubens. Glaube ist immer Gemeinschaftssache, auch über die Familie hinaus. Der Glaube von Timotheus wuchs heran in der Gemeinschaft der Familie und mit Paulus als Lehrer und mit anderen Christen in und mit der christlichen Gemeinde. Der zweite Timotheusbrief ist nur 3-4 Seiten lang. Das lässt sich gut lesen. Dann achten wir mal darauf, wie viele Menschen da genannt werden, mit denen Paulus und Timotheus den Glauben teilten. Beim Lesen des ganzen Briefs finden wir einen weiteren Hinweis, wovon der Glaube lebt. Im dritten Kapitel schreibt Paulus: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist es. Glaube braucht Nahrung aus der Heiligen Schrift. Glaube lebt aus der Begegnung mit dem Wort Gottes. Timotheus bekam diese Nahrung von Kind auf. Wir selbst, jetzt als Ältere, können für unseren persönlichen Glauben nichts Besseres tun, als die Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen. Vielleicht verstehen wir nicht alles. Mag sein. Vielleicht finden wir manches langweilig. Mag auch sein. Aber trotzdem, das ist das Geheimnis, redet dadurch Gott zu uns. Er gibt unserem Glauben die nötige Nahrung. Wir werden feststellen, dass Gottes Wort immer wieder überraschen kann. Da brauche ich Trost und werde getröstet von Jesu Zusage: Ich bin bei euch alle Tage. Das gilt auch mir, so denke ich, wenn ich das lese. Da leide ich an schlimmen Erinnerungen und gerate überraschend an den Satz aus Psalm 147. Gott heilt, die zerbrochenen Herzen sind, und verbindet ihre Wunden. Da stehe ich vor einer wichtigen Entscheidung und lese oder höre morgens in der Andacht einen Satz, den ich erst gar nicht wahrnehme, der aber überraschenderweise den ganzen Tag über immer wieder in meinem Gedächtnis auftaucht, der sich festgesetzt hat wie mit Widerhaken, bis ich schließlich merke, klar, das war die Antwort auf meine Entscheidungssituation. Oft sind es Worte, die ich schon lange kannte, die mich aber ganz neu, konkret ansprechen. Vielleicht ist jemand heute angesprochen worden durch diese kurze Familiengeschichte, die man so leicht überlesen kann. Dabei erzählt sie uns doch, wie ein Mensch zum Glauben fand, nämlich durch andere Menschen. Was den Glauben kennzeichnet, nämlich, dass er kein Theater ist und dass er das ganze Leben umfasst, in guten und schlechten Tagen. Und wovon der Glaube lebt, nämlich aus der Gemeinschaft mit anderen Christen und aus der Begegnung mit Gott durch sein Wort. Ich darf auch spüren, dass andere für mich beten. Heute Morgen sagte mir eine Schwester hier aus unseren Reihen, ich habe für dich gebetet. Die Stelle im Neuen Testament kommt mir nahe, wo Männer ihren Freund auf der Matte zu Jesus bringen und für ihn glauben. Oder wo sie das Dach aufreißen, um den Kranken zu Jesus zu bringen. Auch wenn wir Freikirchler dem stellvertretenden Glauben theologisch nicht so viel abgewinnen können. Ich spürte in schwierigen Zeiten die Kraft, die davon ausging, dass andere an meiner Stelle beteten, als ich es nicht mehr konnte. Ich weiß, ich war längst über das Krabbelalter hinaus. Da sang meine Mutter mir das folgende Lied vor dem Einschlafen vor. Wer will, mag die erste Strophe jetzt laut oder stumm mitsprechen. Weil ich Jesu Schäflein bin, freu ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Ein einfacher Glaube, jedoch einer, der mich bisher getragen hat, über Jahrzehnte hinweg. Danke, liebe Mutter, für diesen Grundstock des Glaubens. Oder sollte ich jetzt besser sagen, danke, Vater im Himmel, für dieses Geschenk. Amen.